herzlich willkommen zum Diagnose-Team-Podcast. Ich freue mich unglaublich, dass du entweder reingeschaltet hast und zuguckst oder reinhörst. Es ist unser erster Videopodcast und es ist direkt eine super intensive, sehr, sehr tiefe, super persönliche Folge. Wir haben einige Veränderungen am Podcast und deswegen freue ich mich so sehr, diese Folge mit dir zu teilen. In dieser Folge sprechen Kai und ich darüber, welche Leadership Lessons wir aus persönlichen Erkrankungen, aber auch der Rheumaerkrankung unserer Tochter rausziehen konnten, wenn es darum geht, in Veränderung zu begleiten. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und viel Spaß mit der Folge.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists.
Da sind wir.
Da sind wir. Und dieser Jingle passt total nicht mehr rein.
Stimmt, ja. Der ist ein bisschen veraltet. Der Podcast heißt jetzt ja auch anders. Das ist nämlich die erste Folge des Neubeginns sozusagen.
Ohne neuen Jingle. Scheiße.
Ich habe schon einen mit AI produziert, der ist noch nicht auf dem Gerät drauf. Und ich glaube, heute kommt er auch nicht mehr auf das Gerät drauf, weil wir müssen loslegen. Und so ist das wahrscheinlich mit allem, was neu beginnt. Wenn du uns gerade siehst, merkst du nämlich auch, ja, hallo Kamera, ich könnte doch jetzt in die Kamera reden. Wenn du es jetzt nämlich gerade siehst, dann sind wir auf einmal vom Podcast auch zum Videocast geworden. Das ist natürlich schon noch eine Veränderung für uns. Ja, ich musste jetzt echt meinen Bart mal ein bisschen. Wir haben auch gerade viel darüber diskutiert, ob diese Kopfhörer und diese Mütze zusammengehen.
Ich finde, er sieht aus wie Carlson vom Dach.
Ja, und da ich ja ITler bin und auch Nerd, darf ich auch aussehen wie Carlson vom Dach mit einem kleinen Propeller
also
oben drauf.
Findus
hat übrigens auch nicht nur eine Clown Hose an, sondern hat ja auch immer oben so ein ganz kleines Hütchen. Also ich finde, das geht. Wir werden das noch mit dir als Hörer zusammen rausfinden, ob ich sie absetzen soll.
Wenn du diese Folge pushen willst, ne? So, also wir sind ja immer ganz froh, wenn Folgen gepusht werden. Sollte dir inhaltlich nichts einfallen, was du unter der Folge oder unter dem LinkedIn-Beitrag oder Instagram-Beitrag posten kannst zu der Folge, dann poste doch einfach deine Meinung zu Kai mit seiner Mütze. Carlson vom Dach oder geht das so?
Ich freue mich jetzt schon. Bitte, Internet, gieß deinen Hass aus. Nein, wir haben nur nette Hörer.
So, nee, aber ja, wie du siehst, also wir sind hier in unserem neuen Videostudio. Das war ein super, super, super lang gehegter Traum von mir und es ist ganz anders, als ich es wollte. Scheiße. Ich wollte ja, also na, ich meine Vision, es sind ja so zwei Sesselchen und wir chillen uns da gemütlich hin, haben natürlich keine Vollhonk-Kopfhörer auf. Finde ja auch, ich sehe aus wie ein Vollhonk mit diesen Kopfhörern.
Ich kann nichts entstellen.
Was?
Ich kann nichts entstellen.
Ach, danke. Ich liebe dich. Ja, also genau, wir haben frische Blümchen hier, die man gar nicht sieht auf der Kamera, nur in der Totalen und so. Also es ist alles noch ein bisschen anders, als ich dachte und vielleicht bleibt so und vielleicht wird es anders, weil das Leben wird ja immer anders, als man es denkt. Genau, in meiner Vorstellung haben wir auch ganz viele Blumen hinten dran. Ich bin gestern zu IKEA gefahren, habe wenigstens eine geholt, dass ich eine Blume hinter mir habe. So, das wird alles langsam. Wir sind zwei brutale Perfektionisten und ich feiere uns jetzt schon dafür, dass wir diese Folge einfach machen.
Mega, ja, mega. Also ich bin ja wieder komplett im Nerd-Frickel-Modus hier auch abgetaucht. Also wenn du uns schon länger hörst, weißt du ja, ich bin als ITler auch gerne der Technologie zugeneigt. Und ich weiß jetzt schon hier, ne, das Kamerafahrprofil, wo du mich gerade durchsiehst, ist noch nicht ganz korrekt. Die Belichtung stimmt noch nicht, da muss noch was im Hintergrund. Wir haben noch so viele Dinge, die wir hier verbessern werden. Ich freue mich allein jetzt schon darauf, diese Abendstunden hier zu verbringen, ja, wenn die Kinder im Bett sind und Jasmin sagt, passt für heute Abend. Dann flitze ich hier rüber und mache den nächsten Aufschlag dieses wunderschönen Videostudios, damit du uns nicht nur hören, sondern auch sehen kannst, wenn du das willst. Ich weiß, der eine oder andere hört uns beim Bügeln, beim Joggen und so weiter. Also für euch ist das wahrscheinlich nicht das Richtige. Und für alle anderen freuen wir uns, wenn du uns entsprechend auch zuguckst.
Genau. Und ich habe ja schon so lange davon geträumt, hier einfach so mit meinem eigentlich Kaffee, jetzt ist es ein Tee, zu sitzen oder zu stehen und einen Podcast zu machen. Und die zweite Neuerung ist, Kai weiß nicht, worum es geht. Ich habe den Podcast vorbereitet.
Geil.
Und er weiß nicht, worum es geht. Und vielleicht hast du die Check-in-Folgenfrage von uns gehört oder nicht gehört, ist eigentlich wurscht, aber Kai und ich und grundsätzlich wir in unserer Firma, wir starten Meetings super, super gerne mit Check-in-Fragen. Und manchmal ist es auch so, dass die Check-in-Fragen das ganze Meeting ausmachen, weil sie manchmal direkt ins Thema einführen und direkt ins Eingemachte gehen. Die Check-in-Frage, die ich für dich habe, was sind die vier Worte? Oh, jetzt muss ich total aufpassen, ne? Wenn ich jetzt so runter gucke, dann sieht man voll Doppelkinn.
Ja, jetzt, wenn du kleiner stehst, raus, bist du auch nicht mehr im goldenen Schnitt. Also ich habe das schon alles hier im Auge, was jetzt, wir noch optimieren können.
Genau, findet ihr voll raus, wie eitel ich bin manchmal. Manchmal bin ich ein bisschen eitel. Was sind die ersten vier Worte, die dir in den Sinn kommen, wenn du an Veränderung denkst?
Mühselig, normal.
Schnell, vier, spontan.
Lustvoll und gewinnbringend.
Und wie authentisch warst du jetzt in diesen Antworten?
Ich glaube sehr, ich habe die einfach kommen lassen.
Ah, okay, spannend. Bei mir wären es keine Lust, sind da schon zwei Worte.
Echt, keine Lust bei Veränderungen, es gibt auch richtig geile Veränderungen.
Ja, aber das Erste, wenn ich an Veränderungen denke, ist eigentlich, nee, kein Bock.
Ja, deswegen mühselig, genau.
Ja, muss ja nicht die gleichen Worte haben wie du. Aber ich bin gerade am Überlegen. Ich habe nämlich die Check-in-Frage selber nicht vorbereitet. Das ist gut. Also, ich bin bei keine Lust. Arbeit. Trauer. Ja, das war mein Handy. Schalten wir noch aus. Das ist die erste Folge. Wenn wir die ganz erste Folge angucken, die wir jemals gemacht haben, die ist auch zum Fremdschämen. Mal gucken, wie die hier wird. Also, keine Lust, Arbeit, Trauer und Befreiung. Ich glaube, das wären meine Worte. Schaltest du meine Kamera noch mal ein? Cool. Also diese Folge geht um Veränderung. Diese Folge geht vor allem um Veränderung, die nicht gewollt ist oder nicht so Veränderung, die von außen kommt. Und zwar, kleine Backstory, und ich trinke noch ganz, ganz schnell was, weil ich schmatze. Also falls du jemals einen Podcast gemacht hast oder irgendwas aufnehmen willst oder so, wenn du so schmatzt, habe ich gelernt, ist, weil du zu wenig getrunken hast. Deswegen, ich trinke mal ganz schnell was und dann erzähle ich dir die Side Story.
Andere Side Story. Ich lerne gerade auf zu verzichten, wenn ich Inhalte mache, weil Instagram immer den Untertitel automatisch transkribiert und da zu viele Erms drin sind.
Ich fand es vorhin auch total geil. Also genau, ich habe übrigens ich poste jeden Tag auf Instagram Stories auf jeden Fall. Bei den Beiträgen bin ich noch nicht so weit irgendwie. Boah, ist es anstrengend, zu viel Arbeit und eben mein Perfektionismus zu hoch. Aber Stories poste ich und das wird immer transkribiert. Und vorher habe ich was über Teamarbeit gesagt und hat es aufs Teamarbeit in Teamarbeit gemacht.
Oh nein.
Doch, ich fand das ganz gut.
In Teamarbeit.
Ich finde, Teamarbeit kann schon sehr intim sein. Also ich denke jetzt nicht an Sexarbeit, sondern einfach Teamarbeit kann schon auch intim werden.
Kann nahe gehen.
Ja. Es kann nahe gehen, genau. So. Egal, also es geht heute um Veränderung. Wir haben gestern einen Meilenstein gefeiert. Ich durfte die letzten 5 Jahre meiner Tochter verschiedenste Medikamente indizieren, spritzen. Und die Eltern unter euch oder auch die Tiere haben oder so. Oder selber mal chronisch krank waren. Können sich vielleicht vorstellen, durch was man alles durchgeht. Vor allem, wenn man halt als Eltern seinem Kind so eine Spritze indizieren muss. Und das Medikament, das wir jetzt am Schluss hatten, das war auch ganz okay. Da war einfach die Spritze, die wehgetan hat. Und der Tag danach, das so ein bisschen war. Vorher hatten wir ein Medikament. Boah, das war einfach ein Drecksmedikament. Also dankbar, dass es das Medikament gibt, weil es hat unserer Tochter geholfen mit ihrem Rheuma. Aber das war schon auch so, also wir sind da alle Phasen durch von 2 Stunden lang schreien und heulen hin zu Medikament geben, direkt danach 2 Stunden lang brechen bis zur Schlussstufe, wo unsere Tochter mir in allen Kleinigkeiten erzählt hat, wie sie sich vom Balkon stürzen wird, wenn wir dieses Medikament noch einmal indizieren. Und dann
also ich glaube, wenn man da keine Erfahrung mit hat, dann darf man das nochmal so ein bisschen einwirken lassen. Also die Psyche schaltet irgendwann auf eine brutale Abwehr, denn dieses Medikament wirkt einfach sehr, sehr stark auf den Körper. Und das ist das gleiche Medikament, was man bei einer Chemotherapie gibt, einfach in einer viel, viel niedrigeren Dosierung. Aber der Körper merkt natürlich, dass er alle jede Woche quasi damit wieder konfrontiert wird. Und psychische Aversion dagegen ist also schon auch üblich, nicht bei allen Patienten, aber schon auch bei vielen. Also wir waren dann ja auch Teil von der Rheuma-Liga und haben uns da auch mit anderen getroffen, die natürlich auch ähnliche Erfahrungen gesammelt hatten, ähnliche oder auch schlimmere Erfahrungen, wo man wirklich auch abwägen muss als Eltern, ne? Wie weit kann ich meinem Kind das noch zumuten, es dazu zu zwingen, sozusagen diesen Weg der Heilung zu gehen, wenn die Medikamente eben so drastisch Nebenwirkungen haben.
Und genau, also unsere Tochter kann zum Beispiel keinen Apfelsaft mehr trinken, gar nicht. Wenn irgendwo auch nur ein bisschen Apfelsaft drin ist, dann kriegt sie instant Brechreiz. Wenn eine Zeit lang wir die Route gegangen sind von wir indizieren das Medikament nicht mehr, sondern sie trinkt es, hat dann ein bisschen weniger Wirkung. Die Ernährung ist trotzdem gut genug, auch nur wenn sie es trotzdem regelmäßig nimmt. Aber dadurch, dass sie halt diese Übelkeit hatte, diese Kopfschmerzen hatte etc., der Körper verbindet Apfelsaft, weil wir es in Apfelsaft reingegeben haben, immer noch mit Übelkeit. Und sie kriegt instant, also du siehst es richtig, sie trinkt das, da kommt Ekel, da kommt kommt alles Mögliche. Und, oh, scheiße, das macht mich ein bisschen emotional. Warum gehen wir down that road? Weil das Rheuma unserer Tochter eine Veränderung in unserem Leben war, die wir nicht wollten. Wir hatten keinen Bock auf ein Kind mit Rheuma. Wir hatten voll Bock auf unsere Tochter, aber wir hatten keinen Bock auf Rheuma. Und es gibt, glaube ich, im Leben von jedem Menschen immer wieder Dinge, die sich verändern, auf die wir keinen Bock haben. Und es gibt in Teams Dinge, die sich verändern, auf die wir keinen Bock haben. Sei es die Kündigungswelle, die gerade ist, sei es der, weiß auch nicht, neue Chef, der kommt, eine neue Firmenkultur, die kommt, Kunden, die wir nicht geil finden, was auch immer da drin ist. Es kommen immer wieder Dinge, Veränderungen, vor allem durch Außen, weil sich die Außenwelt verändert, dass wir unsere Innenwelt verändern müssen.
Oder auch ein Merger zum Beispiel, ne? Man wird irgendwie aufgekauft und die offizielle Story ist dann ja, es ändert sich erstmal nichts und jeder weiß.
Es ändert sich einfach alles.
Genau, das dauert nicht lange, bis dann irgendwelche Synergien gesucht werden und auf einmal Leute ausgetauscht und entlassen und so weiter.
Und dann kann man natürlich sagen bei so einem Merger so, hey, ihr wusstet, es wird sich alles ändern. Das wusstet ihr ganz genau. Und das hätten wir, glaube ich, beim Rheuma auch sagen können. Ihr wusstet, dass sich alles ändern. Aber wir sind an diese Rheuma-Erkrankung unserer Tochter genauso naiv rangegangen, wie gewisse Führungskräfte an so einen Merger rangehen. Nee, es wird sich nichts ändern. Wir spritzen jetzt einfach dieses Medikament und dann geht es ihr ganz schnell wieder besser. Und das ist so viel zu kurz gedacht. Und was ich heute in dieser Folge machen möchte, ich will nicht nur über das Rheuma von unserer Tochter reden, weil, also ich will darüber reden, was haben wir aus den Krankheiten unserer Kinder über Leadership gelernt, weil wir haben ganz viel über Leadership gelernt, aber auch, was haben wir aus unseren Krankheiten über Veränderung gelernt. Weil dieser Podcast darf noch mal tiefer gehen, er darf noch mal nahbarer gehen und ich glaube, es sind ganz, ganz wichtige Lessons drin in diesen Krankheiten, die uns das Leben manchmal serviert. Bei mir war es eine Essstörung, die mich auch fast bis an den Tod gebracht hat. Also mein Papa hat mir einmal gesagt, hey, als du 20 warst, wusste ich nicht, ob ich älter werde als du. Und
das ist jetzt ja schon so, dass du dann ja auch im Psychosomatischer Klinik warst und das volle Programm irgendwie gemacht hast, um da wieder rauszukommen. Das ist jetzt schon auch ein Kaliber gewesen, der Angst machen durfte als Eltern, denke ich.
Genau. Und wir gehen da tief rein. Ich weiß nicht, ob du deine Krankheit noch einmal erwähnen willst. Wir werden euch immer wieder Beispiele von verschiedensten Episoden unseres Lebens zeigen. Kai hat gerade das letzte Jahr so eine Leidensgeschichte. Eine Leidensgeschichte, von der ich übrigens nicht wusste, dass das so viele Menschen betrifft.
Ja, einer von 100 Erwachsenen hat im Leben irgendwann mal damit zu tun. Und ich habe das vorher noch nicht wahrgenommen. Ich habe mir wahrscheinlich, hätte ich mir vorstellen können, dass es das irgendwie gibt oder so. Aber persönlich sehr, sehr komisch. Wir waren in der Türkei im Urlaub und hatten eine wirklich, wirklich schöne Zeit. Und irgendwann merkte ich so, dass das hintenrum irgendwie echt ein bisschen wehtut und so ein bisschen, ja, so ein bisschen Blut irgendwie am Klopapier und so. Und das kennt vielleicht der eine oder andere. Man denkt dann so, ja, Hämorrhoiden oder so. Was, jetzt irgendwie mit 40? Kann das schon sein und so? Und so, jetzt gehen wir diesen Podcast sowieso Vollgas. Ne? Wer das schon mal gehabt hat, eine Analfissur, das ist genauso ekelhaft, wie man sich das vorstellt. Also einfach eine Stelle an deinem Körper, die nicht richtig heilen will. Ja, das gibt es irgendwie sehr kurzfristig. Bei manchen ist das auch ein kurzfristiges Thema. Mich begleitet das jetzt fast ein Jahr. Und das hat verschiedenste schmerzhafte Stellen gehabt, inklusive verschiedenen schmerzhaften Behandlungen. Jetzt ist so der Punkt, also entweder bald Operation oder vielleicht geht es gerade noch so medikamentös. Muss man jetzt ein bisschen schauen. Das heißt, ich habe letztes Jahr sehr viel Demut lernen dürfen, auch was Ernährung angeht, im Sinne von das, was du halt zu dir nimmst, will ja auch irgendwann wieder aus dir raus. Und was macht das dann mit dir, wenn das eventuell auch Schmerzen verursacht? Das erzeugt natürlich auch eine gewisse Angst. Und ich bin da in sehr guten Händen. Ich habe einmal auch einen Proktologen gewechselt und fühle mich damit jetzt sehr, sehr gut. Ich weiß aber auch, dass es in mir lange Zeit gedauert hat, bis ich das überhaupt habe zulassen können, diese Erkrankung zu haben und mich nicht gegen die zu stellen. Weil das ist doch immer der gleiche Reflex. Das ist wie mit dem Rheuma unserer Tochter, einfach zu sagen, ich will das nicht. Das soll weggehen. Und ja, in der Systemik sagen wir, ne, wogegen du dich richtest, dem schaffst du Bestand. Und wie kann man denn da mit sein? Wie kann man das auch einladen? Dass es eben jetzt ein Teil des Lebens ist, der Aufmerksamkeit braucht, konstante Aufmerksamkeit braucht. Und wer sowas schon mal gehabt hat, einer von 100, wenn du uns gerade zuhörst, du weißt, wovon ich spreche, dann braucht das auch konstante Aufmerksamkeit von dir.
Und das ist, glaube ich, die erste Leadership-Lesson, die wir daraus ziehen können. Ne? Leadership im Wandel. Solange wir uns dagegen stellen, schaffen wir dem, was ist, Bestand. Und meistens, wir wollen es ja dann eigentlich kleiner machen. Eigentlich so, ne, das ist ja unser Ursprung. Wir möchten das kleiner machen. Aber dadurch machen wir es irgendwie größer. Und gerade bei unserer Tochter war das schon so. Also wir waren dann in guten Händen. Wir hatten dann, wir haben auch in Heidelberg eine fabelhafte Rheumaklinik, eine fabelhafte Kinderrheumaklinik. Wir sind da in sehr guten Händen. Und trotzdem war das mehr so, ja, wir machen jetzt halt jeden Sonntag dieses oder jeden Samstag am Anfang dieses Medikament und dann wird das schon so. Und das ziehen wir durch. Und ich bin ja ein sehr disziplinierter Durchziehmensch so. Ne, das, also ich kann da so in meinen Achiever-Modus gehen. Dann ziehen wir das durch mit diesem Medikament und die Chancen sind ja dann gut, dass wir das nach 2 Jahren absetzen können und kriegen wir jetzt durch diese 2 Jahre. Und wirklich viel mehr Raum für Rheuma haben wir da auch nicht gegeben. Und scheiße, wir sind unserem Auftrag als Eltern und ich finde, Elternschaft ist eine Art von Führung, also unserem Anspruch von elterlicher Führung. Wir sind da einfach, wir sind dem nicht gerecht geworden. Das war, wir haben unsere Tochter definitiv nicht gesehen in ihrem Leiden, in ihrer kleinen Seele. Das war nicht geil. Das war einfach nicht geil.
Und jetzt komme ich nochmal mit der Prime Directive, weil wir so stark durch Agilität auch geprägt sind, im Sinne von, jeder hat das Beste getan in der gegebenen Situation mit den Fähigkeiten und Kenntnissen, die da waren. Das haben wir auch gemacht und ich glaube, wir hatten echt wenig Ressourcen, um uns darauf zu fokussieren und wirklich einzulassen auf den Schmerz, den sie hatte. Und so ein bisschen war das auch geprägt, vielleicht auch von meiner eigenen Historie, was Krankheiten angeht, denn ich komme auch eher aus einer Sozialisierung, wo Krankheiten immer einen großen Stellenwert eingenommen hat. Wenn jemand krank war, gab es besondere Aufmerksamkeit und gab es besondere Zuwendung. Und Kranksein war, machte viele Gespräche aus. Es gab viele Medikamente im Haus und es war einfach ein großes Thema, Krankheit. Ich weiß auch, mein Vater hatte ein Buch Krankheit als Weg im Regal stehen. Ich glaube, Rüdiger Dahlke, ich habe es nicht gelesen. Aber wo du auch so siehst, so, ne, das kann auch quasi so eine Art Lebensweg und daran kann ich vielleicht auch irgendwie heilen und größer werden. Und vielleicht, weil ich es nicht gelesen habe, habe ich irgendwann angefangen, auch Krankheiten aus meinem Leben mal bewusst rauszunehmen. Also im Sinne von, ich hatte als Jahresziel mal, ich bin maximal 4 Tage dieses Jahr krank. Und das hat auch ganz gut geklappt. Ich glaube, ich war dann irgendwie 6 oder 7 Tage krank. und habe also bewusst diesen Stellenwert von Krankheit auch mal ganz ans andere Extrem gefahren. Und in diesem Modus kam dann diese Krankheit eben von unserer Tochter auf mich zu und deswegen durfte die auch keinen Raum haben, weil ich hatte die Entscheidung, Krankheit hat keinen Stellenwert, hat keinen Platz mehr in meinem Leben. Ich möchte mir was anderes kreieren als das, was ich ursprünglich gelernt habe. Und da ist es, glaube ich, wie immer im Leben, ne? Das Pendel ist halt von dem einen Extrem zum anderen irgendwie rübergegangen und irgendwo ist es ja doch dazwischen. Also Körper, Seele, Geist als eine Einheit, das bringt jetzt auch nichts, diesen körperlichen Teil komplett irgendwie rauszuziehen aus dieser Gleichung und da gar nicht mehr in Interaktion zu gehen, sondern da das richtige Maß zu finden, auch in diese Rheuma-Spezialklinik zu gehen, in Garmisch, wundervoll geführt, ganz, ganz tolles Haus für Kinder, die diese Erkrankung haben, sehr empfehlenswert, ist auch eine Akutklinik, kann man jederzeit hingehen, wusste ich auch vorher nicht, herzlicher Gruß nach Garmisch, ganz liebevolle Fürsorge und es hat so gut getan, meiner Tochter und mir da anzukommen und einfach diesen Raum zu haben, das jetzt mal da sein zu lassen, mit all den anderen kranken Kindern. Nicht das komische Kind an der Schule zu sein, was irgendwie eine seltsame Krankheit hat und ab und zu mit Krücken rumläuft, sondern alle, die irgendwelche Gehlaufhilfen irgendwie brauchen und die dieses Schicksal, die dieses Medikament kennen, mich darin einfach auch als Erwachsener, als Elternteil, als Betroffener darin anzukommen und festzustellen, okay, und jetzt ist der Fokus auf dieses Kind und auf diese Krankheit und auch ich werde lernen, wie kann ich damit besser umgehen. Und das war auch für mich ein sehr, sehr wichtiger Prozess, dass ich da auch wieder einen natürlicheren Zugang zu Krankheit gewonnen habe und vielleicht jetzt in dieser Folge auch über so einen Scheiß wie Analfissuren sprechen kann, was wirklich,
nicht genau. So toll ist. Aber also genau, also wenn wir die Kübler-Ross-Kurve nehmen und die ist ja auch an Frauen mit Brustkrebs entstanden. Nur das Erste, was wir oft tun, wenn eine Krankheit kommt, ist, wir gehen in den Widerstand und wir gehen so in eine Überkompensierung. Also wir gehen rein in, das ist schon alles okay, das ist alles gut so, wie es ist. Und wir werden, unser Selbstbewusstsein explodiert auf einmal und wir reden uns unser Leben schön. Und das ist ganz okay und natürlich. Und was wir da aber dann in der Führung tun dürfen, ist, diesem Widerstand Raum zu geben. Und das haben wir definitiv bei unserer Tochter sehr lange nicht getan. Also, und mit sehr lange meine ich meine 2,5 Jahre lang nicht getan. Da haben Lehrkräfte dem mehr Raum gegeben als wir. Da haben Außenstehende dem mehr Raum gegeben als wir. Wir waren im kompletten Funktionsmodus. Und das ist das, was einfach auch bei Veränderung sehr, sehr schnell passiert und wo wir als Führungskräfte oder Menschen, die Teams begleiten, sehr achtsam drauf sein dürfen, sind die gerade in einem positiven Funktionsmodus oder sind die in einem Überlebensmodus? Und Kai und ich in unserer Elternschaft waren definitiv in einem Durchzieh-Überlebensmodus und das wurde einfach auch unserer Tochter nicht gerecht. Und nichtsdestotrotz hatte das systemisch natürlich auch einen Stellenwert für sie. Weil sie war dann, also ne, alles Gute hat was Schlechtes, aber sie war dann halt auch das besondere Kind. Das Kind, das besondere Dinge braucht, das Kind, das ein bisschen mehr Drama schieben kann, das Kind, das auf das vieles abgestimmt wurde. Also das hatte natürlich auch eine Funktion für sie. Nichtsdestotrotz wurde unsere Führung da drin, dem, was sie gebraucht hätte, nicht gerecht. Und meine Wahrnehmung ist, alles, wogegen wir uns wehren, dem schaffen wir Bestand. Und das war auch mit meiner Essstörung so. Also es ist nicht so, als ob ich nicht vor der psychosomatischen Klinik irgendwie mir Hilfe gesucht hätte. Mir war durchaus bewusst, dass mein Umgang mit Essen und vor allem das Brechen nach dem Essen nicht gesund ist. Das war mir durchaus bewusst. Mir war das auch bewusst, dass ich eine Essstörung habe. Aber diese Essstörung war so funktional für mich und mein Leben, dass ich dem Bestand gegeben habe. Also
du sagst, das hatte einen Mehrwert für dich, dass du das hattest, obwohl es auch unangenehme Seiten hatte?
Ja, total. Also hatte jetzt wenig Mehrwert, wenn ich nach irgend so einer Essbrechattacke völlig zerstört im Badezimmer am Boden lag und geweint habe und nicht mehr aufstehen konnte oder wenn ich mich vor meiner Familie, vor meinem Freund, von einem verstecken musste, weil es nicht anders ging, dann hat es keinen Mehrwert. Aber es war immer eine Bühne, auf der ich mein Leben leben konnte, die ich kontrollieren konnte. Es war kontrollierbar. Mein Leben war mit Essstörung kontrollierbarer als ohne. Ich hatte immer etwas, das ganze Leben konnte ich nicht kontrollieren. Ganz vieles da drin konnte ich nicht kontrollieren. Es waren so viele Variablen, die mir Angst gemacht haben, aber die Essstörung konnte ich kontrollieren. Und bei mir ging es ganz stark um Kontrolle. Bei mir ging es zum einen ganz stark um Kontrolle und zum anderen ging es ganz stark darum, lernen zu dürfen, dass es okay ist, viel Energie zu haben. Ich hatte immer schon sehr, sehr viel Energie, aber nicht sehr viel Richtung, worin diese Energie aufgehen konnte. Und ich bin ein sehr sinngetriebener Mensch. Und Schule, also gerade so Zeit bis Abi und dann auch Studium, die kam mir und meinem Gehirn nicht gerecht. Die Art, wie man da funktionieren muss, ich habe da drin nicht funktioniert. Und das waren so viele Variablen, wo ich nicht gut drin war, wo ich Schwierigkeiten mit hatte. Und ich hatte ein total gutes Abi am Ende. Also ich habe gute Noten geschrieben. Ich habe auch super gute Studiumsnoten geschrieben. Aber das war so anstrengend für mich. Und das hatte so viel unkontrollierbare Variablen drin. Und auch, wie man Freunde findet im Studium. Und dann gehen irgendwie alle auf Partys. Aber das kann ich nicht gut. Und da waren so viele Dinge, die ich nicht gut kann. Und schön sein konnte ich aber. Essen und Brechen konnte ich. Ich konnte meinen Körper schön halten. Ich bin ja auch immer so an die Grenze von so, ne, so BMI 17 gekommen. Das ist so der BMI, wo man in unserer Skinny Culture auch brutal viele Komplimente bekommt. Boah, hast du gut abgenommen. Und oh, wie schaffst du es nur, deinen Körper so zu halten und trotzdem Kuchen zu essen? Du kriegst Komplimente am Laufmeter, wie du diesen Körper haben kannst. Und das hat in einer Welt, wo ich mich gefühlt habe, als würde ich nicht genügen, einfach gut getan. Und der Preis, 5-mal die Woche im Badezimmer am Boden zu liegen und zu heulen und nicht zu wissen, wie man ins Bett kommt, weil der ganze Körper schwankt und dreht, der ist, wenn ich jetzt drauf gucke, viel zu hoch. Und damals hat sich der nicht so hoch angefühlt.
Das ist ja auch eine radikale Haltung von Alfred Adlers Individualpsychologie, dass wir Krankheiten erzeugen, weil sie Nutzwert für uns haben und Krankheiten sich dann manifestieren, wenn ich eigentlich Impulse emotionaler Natur, Verarbeitungsnatur nicht richtig habe umsetzen können und die sich dann irgendwann in meinem Körper niederschlagen. Also im Prinzip so ein bisschen als, das hätte ich auch vorher irgendwie mitkriegen dürfen und bearbeiten dürfen. Und wenn es dann gar nicht mehr funktioniert, eigentlich so einen Kolbenfresser von meinem System irgendwie reinkriege. So wie mir mein Körper mit Sicherheit gerade sagt, ganz ehrlich, Junge, du hast irgendwie eine Ernährungsform gelernt, die ist nicht gut für dein System. Und ich weiß ja, ich habe einige Intoleranzen in meinem Körper, habe die auch immer mal diagnostisch abklären lassen. Ja,
aber du und scheißt ziemlich drauf, oder?
Ich habe das einfach ignoriert. Ich hatte da keine Lust drauf. Das ist ja auch, ne, wo wir über Führung sprechen, Selbstführung. Wie viel Disziplin kannst du aufbringen? Ne? Also ich müsste eigentlich, dürfte ich keinen Weizen essen, ich dürfte keine Milchprodukte essen. Und wahrscheinlich, ich sage ja schon immer, ich müsste am Meer leben. Ja, vielleicht passiert das auch noch mal länger. Dann wäre ich ja der perfekte Kandidat für so maritime Ernährung, also Olivenöl, viel Fisch und irgendwie Gemüse. Und das wäre wahrscheinlich genau das, was mein Körper ehrlich gesagt bräuchte, was ich mir hier in Mannheim nicht oft genug herstelle. Gerade wenn ich dann, ja, keine Ahnung, einen Proteinshake dann doch irgendwie mit normaler Milch trinke und so weiter. Also so der innere Schweinehund, der dann doch im Weg steht. Und auch so ein bisschen das Nicht-Deterministische. Also ich meine, ja, man weiß das dann, dass man intolerant ist. Man spürt ja auch irgendwie, dass der Körper nicht so richtig wohlfühlt. Aber so dieses ganz klare, ah, das lag jetzt dran, weil ich vor einer Stunde diesen Shake, diese Aufmerksamkeit darauf zu richten, so fein gekoppelt ist mein System noch nicht vielleicht oder nie. Und deswegen ist es auch immer ein bisschen schwierig zu sagen, so was ist denn jetzt das, was ich wirklich effektiv weglassen kann, was diesen Preis wert ist. Und weil ich das nicht so aufgelöst bekomme, fällt mir diese Umstellung schon auch schwer. Und wenn du uns hier im Podcast verfolgst, hast du vielleicht, ich weiß nicht, über letzte Folge drüber, doch, wir haben schon mal drüber gesprochen, ich habe ja gerade so 8-9 Kilo auch abgenommen mit einer ziemlich Radikaldiät, die auch viel Spaß gemacht hat, lustigerweise. Und ich kann das ja schon so biohacken und ich kann das schon auch auf mein System sehr achten und doch Dinge anders machen. Aber in dem konkreten Fall ist das jetzt einfach wieder das Lernen durch Schmerzen, was ansteht, was mir mein Bewusstsein und meine Achtsamkeit dahin lenkt, wie ernähre ich mich eigentlich und was tut meinem Körper wirklich, wirklich gut.
So, jetzt habt ihr euch uns vielleicht zucken hören. Wir sind hier am Sonntag alleine im Bürogebäude und es hat gerade geballert. Kai geht vielleicht einmal gucken, wie es unserem Sohn geht. Und die Kamera sollte ja auf mich gerichtet sein. Und deswegen fasse ich mal ganz kurz zusammen, wo wir jetzt schon waren. Also wir waren zum einen, Veränderung schafft meistens Widerstand. Und wenn ich in einer Position bin, die in dieser Veränderung begleitet, sei das als Coach, sei das als Teammitglied, egal wie, ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle führen. Ob ich jetzt eine disziplinarische Führungsaufgabe habe oder nicht, wir alle führen. Wenn wir in einem System drin sind, sind wir alle auf irgendeine Art führen. Aber wenn ich in einer Veränderung drin bin, dann ist es manchmal wichtig zu wissen, dass Veränderung Widerstand schafft. Und wenn dieser Widerstand, wir müssen uns dagegen wehren, gegen diese Veränderung, zu sehr in diesen Widerstand gehen, dann schaffen wir Bestand. Und wenn wir in diesem Widerstand sind, dann schaffen wir uns Nebenbühnen. Also wogegen war ich im Widerstand mit meiner Essstörung? Ich war im Widerstand gegen die Unkontrollierbarkeit des Lebens. Ich war auch im Widerstand mit der Gesellschaft, die so ist, wie sie ist und so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist und das belohnt, was sie belohnt und eben das belohnt, was sie nicht belohnt. Da war ich im Widerstand und ich habe mich da drin nicht zurechtgefunden. Also habe ich mir eine Nebenbühne geschaffen, nämlich meine Essstörung, die konnte ich kontrollieren. Da habe ich Akzeptanz bekommen etc. Aber es war eine komplette Nebenbühne. Und die Heilung, die ging nicht darum, meine Essstörung zu bekämpfen. Ich war ganz lange, eine Essstörung, ganz klassisch Verhaltenstherapie. Ja, dann ist halt weniger. Oder dann brich halt nicht. Ich fand es immer geil, wenn Psychologen das gesagt haben. Ja, da müssen wir jetzt dran arbeiten, wie du nach so einem Essanfall nicht brichst. Und ich dachte nur so, ganz ehrlich, du kannst mich sowas von. Also versuch du mal nicht zu brechen, wenn du 3 Tafeln Schokolade, ein komplettes Brot, 2 Kübel Eiscreme, vielleicht noch 4 Joghurt und so weiter gegessen hast. Ich führe das jetzt nicht weiter aus, weil wenn Menschen essgestört sind, dann wir sind extrem gut da drin, Tricks zu, wie das wieder gut rauskommt, aufzunehmen. Das ist übrigens das, was ich in der psychosomatischen Klinik ganz schnell gelernt habe, ist, wie kannst du deine Essattacken noch besser timen, damit du möglichst alles rauskriegst und so.
Okay, das ist aber schon harter Tobak. Also ich glaube, die Folge braucht in irgendeiner Form eine Triggerwarnung, weil die
gibt eine Triggerwarnung.
Brutal ehrlich ist hier.
Also die Zeit in der psychosomatischen Abteilung war super. Mit anderen essgestörten Menschen zu sein, war im Nachhinein auch super, weil es mich ganz dolle wachgerüttelt hat. Aber die ersten 2 Wochen habe ich nur gelernt, noch besser essgestört zu sein. Und weil ich noch nicht gemerkt habe und gelernt habe und ich keine Psychologen und Therapeuten an der Seite hatten, die kapiert haben, es geht nicht darum, verhaltenstherapeutisch meine Essstörung wegzutherapieren, sondern es geht darum, hinzugucken, was macht mir denn so brutal Angst im Leben? Und wie kann ich da wieder in die Verantwortung kommen? Wie kann ich die Veränderung des Lebens anfangen zu akzeptieren und da reinzuwachsen? Und was brauche ich auch an Ressourcen, damit das geht? Und dann ist das Wegbleiben der Essstörung, das war einfach nur, also ja, da waren dann auch noch Verhaltensweisen, die ich mir wegtrainieren musste und Gedankengänge, und Dinge, die ich dann irgendwie rausfinden musste, so, okay, wenn das passiert, dann denke ich das. Wenn ich das denke, löst das Gefühl aus. Wenn ich das Gefühl habe, dann kommt eine Essstörung. Dann kommt eine Essattacke. Das durfte ich dann auch noch lernen. Aber das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt war mal zu gucken, wogegen bin ich denn so krass im Widerstand? Und dann, wenn wir in die Akzeptanz gehen, dann kommen wir in eine positive Veränderung. Und ich gebe dir gleich wieder das Wort. Ich habe nur gerade einen Gedanke, der ist so wichtig, weil das war das Gleiche bei unserer Tochter. Wir haben uns so, so, so sehr gegen dieses Rheuma gewehrt, gegen dieses unser Kind ist krank gewehrt. Wir sind ins Funktionieren gegangen. So, dieses Medikament und dann wird alles gut. Und guck, 2 Jahre, das müssen wir nur irgendwie durchziehen. Und ich war der größte Cheerleader meiner Tochter an der Seite, ohne sie zu sehen, weil ich im Funktionieren bin, weil ich mich gegen das Rheuma gewehrt habe, weil das nicht in mein Bild gepasst hat, weil das nicht in mein, aber wir sind doch die Familie, die gerne sonntags wandern geht, gepasst hat. Und ich habe missinterpretiert, dass akzeptieren, dass meine Tochter Rheuma hat, nicht bedeutet, nichts zu tun. Akzeptieren, dass es mir schwerfällt, dass dieses Leben so unwägbar ist, so viele Trigger hat, so viele, dass diese Gesellschaft so aufgebaut ist, dass sie mich und meinen Wert nicht unbedingt anerkennt, dass ich nie gelernt habe, wo meine Energie hinfließen darf, dass ich nie gelernt habe, mir inspirierende Ziele zu setzen und die zu erfüllen und an mich selber zu glauben, nicht bedeutet, einfach in der Traufe zu stehen und nichts zu tun, sondern Akzeptanz ist nur der erste Schritt. Und sobald ich anfangen kann zu akzeptieren, bedeutet es danach, ganz schön viel zu tun, aber in einer völlig anderen Haltung. Also beim Rheuma waren wir dann eher so, ne, Cheerleader-mäßig und Medizin runter und da. Und sobald wir akzeptiert haben, dass dieses Rheuma da ist, dass es ein Thema ist, dass unser Kind krank ist und dass wir unser Leben umstellen müssen, haben wir auf einmal ganz viele Möglichkeiten gefunden, wie wir ins Miteinander kommen können. Also zum Beispiel Kai schon erzählt, das war schon wieder ein Bubbel.
Das ist dieser komische Sitz, dieser Donut.
Ah, okay, dann ist gut. Zum Beispiel hat Kai schon erzählt, dass Kai in diese Klinik gegangen ist. Und also der erste Schritt war, ich habe dem Arzt erzählt, meine Tochter erzählt mir, wie sie sich umbringt, wenn wir dieses Medikament nochmal spritzen sollen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kriege das nicht hin. Soll ich es jetzt nachts spritzen, wenn sie schläft? Und er so, nein, dann kriegt sie nur Angst vor Ihnen. Ganz sicher nicht. Nee, ich würde sie jetzt an die Klinik verweisen. In meinem Kopf, ich wusste von dieser Klinik vorher, aber in meinem Kopf ist das eine Kur muss man beantragen, das kriege ich sicher nicht genehmigt von meiner Krankenkasse und so weiter. Und siehe da, nein, es ist eine Akutklinik. Du meldest dich an und wir haben binnen einer Woche Platz gehabt. Aber das Anmelden da oder das mich überhaupt drüber informieren, wäre vorher nicht möglich gewesen, weil ich so im Widerstand dagegen war und mir so viele Geschichten erzählt habe, warum wir sowieso keinen Platz zu dieser Klinik bekommen und ich einfach auch nicht bereit war, die Enttäuschung zu erleben, dass wir keinen Platz bekommen, dass ich mich gar nicht informiert habe. Wir hätten schon 1,5 Jahre vorher in diese Klinik gehen können.
Ja, also das große Nein muss aufhören. Muss es das? Nein, muss es nicht. Es darf aufhören, wenn ich in die Heilung kommen will, wenn ich diese Veränderung zulassen möchte. So, und das ist ja wirklich paradox bei Krankheiten. Weil Krankheiten bedeuten ja doch oft einfach auch viel Leid, viel körperlich spürbares Leid und dass das dann auf einmal da sein darf. Ich habe jetzt mittlerweile eine ganz, ganz obskuren Art und Weise, wie ich mit Krankheiten umgehe. Zum Beispiel, wenn ich mein Körper kriegt eine Grippe oder sowas vor einem wichtigen, was weiß ich, Online-Training, das ich gebe oder sowas. So, dann entsprechend zu schauen. Was ich dann oft sage, ist vor dem Schlafengehen, so Krankheit, du darfst jetzt einfach da sein. Nimm dir, was auch immer du brauchst von mir, transformiere, was auch immer du transformieren möchtest durch dein Dasein. Fieber mich durch, mach, was auch immer du brauchst. Ich würde gerne, wenn es irgendwie geht, morgen um 8 Uhr wieder aufstehen und irgendwie das tun, was mir wichtig ist, nämlich zum Beispiel dieses Online-Training hier halten. Und dann geht das irgendwie. Das funktioniert. Also es ist irgendwie so ein, ja, es ist dann vielleicht in seinen Boundaries irgendwie da und dann rauszufinden, was sind denn so die richtigen Grenzen, in denen ich dieser Krankheit auch bewusst einfach Aufmerksamkeit, Raum geben kann, statt es einfach nur wegzupushen, zu sagen, ich will nicht krank sein, ich habe keinen Bock darauf, ich will mich wieder gut fühlen, ich will mich nicht mies fühlen, sondern wirklich in diese innere Akzeptanz zu gehen, okay, es ist jetzt da, es will ja eh schon da sein, dann zu sagen, du darfst jetzt da sein, ist für mich ein Gamechanger, wie einfach mein Körper dann in die Heilung auch gehen kann. Und das als eine Einladung für dich, als unser Hörer, als unser Zuschauer, vielleicht mal für dich zu prüfen. Wie stehst du denn zu Krankheiten? Vielleicht auch welche Prägung hast du dazu mitbekommen? Was ist dein Umgang damit? Denn ich glaube, alle würden zustimmend sagen, niemand mag es eigentlich, krank zu sein. Und doch ist es ja ein wesentlicher Teil auch von der menschlichen Erfahrung, dass wir eben sterblich sind und das auch in Schüben als Krankheit und auch als Transformation in unserem Körper erleben.
So, und ich würde das gerne auf die Arbeitsebene heben. Ich habe gesagt, ne, es geht immer wieder um Krankheit und immer wieder um Veränderungen im Arbeitsleben. Auch da zu gucken, ne, was kann ich, wo bin ich noch dagegen, wo bin ich im Widerstand, wo kann ich in die Akzeptanz kommen, das nicht zu verwechseln mit, wenn ich es akzeptiere, dann tue ich nichts mehr. Sondern wenn ich es akzeptiere, wirklich sage, okay, ich habe da keinen Bock drauf Und jetzt gebe ich mich mal rein und ich lasse das mal sein und ich lasse es mal sacken und ich lasse mal Raum. Und ich hänge nicht unserer alten Firmenkultur her, unserem alten Team her, unserem alten was auch immer her. Dann kann das sein, dass ich einen Abschluss brauche. Dass wir wirklich ein Journeying brauchen. Dass wir einen ganz expliziten und bewussten Abschluss gestalten oder was auch immer das dann da ist. Und das ist, glaube ich, das Nächste. Lösungen, wenn wir aus diesem Widerstand, also ne, die Kübler-Ross-Kurve geht hoch, wir sind im Widerstand, wir sind auch da, wir haben dann ein völlig überhöhtes Selbstgefühl, völlig überhöhtes Gefühl für den Status quo und dann meistens sacken wir runter und dann geht's ins Tal und dann haben wir gar kein Selbstwert mehr, ganz wenig Selbstwert und sind so ein bisschen im Tal der Tränen. Da kommen wir gleich noch zu diesem Tal der Tränen. Nee, wir kommen jetzt zum Tal der Tränen. Das ist die nächste Leadership-Lesson, die ich gerade auf jeden Fall aus der Rheuma-Erfahrung meiner Tochter habe, aber auch aus meiner Bulimie-Erfahrung habe, ist, wir brauchen Helfer auf dem Weg. Und wenn wir die Augen gut aufhalten, ist meine Erfahrung, dass es viele Helfer gibt und es sind oft nicht die, von denen ich gedacht hätte, dass es Helfer sind. Wir hatten bei unserer Tochter eine wunderbare Lehrerin, eine wunderbare Lehrerin, die Frau Paul, die unsere Tochter einfach so akzeptiert hat, wie sie war. Also unsere Tochter hat manchmal eine Viertelstunde des Tages in der Schule ausgehalten, manchmal eine halbe Stunde und manchmal den ganzen Schultag. Aber es gab mehrere Tage, oder ich würde sagen, es gab mehr Tage, wo unsere Tochter nur eine halbe Stunde Unterricht ausgehalten hat und danach sich hinlegen musste, weil sie Kopfschmerzen hatte etc. Und Frau Paul hat irgendwann mal entschieden, dass es aber trotzdem wichtig ist, für dieses Kind in diesem sozialen Gefüge drin zu sein. Und drum gab es eine Möglichkeit, wo meine Tochter sich hinlegen konnte im Klassenzimmer und sich ausruhen konnte. Und da durfte sie hin zu jeder Zeit und diese Hinlegemöglichkeit wurde extra für meine Tochter in dieses Klassenzimmer reingebaut. Und das hätte ich Standardschule. In meinem Kopf, mit meinen Glaubenssätzen, macht das eine normale Schule nicht. Macht das das Schulsystem nicht. Lässt das Schulsystem gar nicht zu und das Schulsystem hat es zugelassen. Und dann gab es noch einen zweiten Punkt, wo der einfach so berührend und so schön war. Meine Tochter hat einen Stein bekommen von Frau Paul, so ein Halbedelstein, ich weiß nicht, was es war, ein Amethyst oder irgend sowas, weil meine Tochter sehr viel gebraucht hat, immer wieder viel gebraucht hat. Und diese Lehrerin meinte, es ist total okay, dass du viel brauchst. Guck mal, du hast diesen Stein. Ich kann nur nicht immer direkt reagieren. Du kannst mir diesen Stein auf den Tisch legen, wenn du was von mir brauchst. Und ich verspreche dir, spätestens bei der nächsten Pause reden wir drüber. Hälfte der Zeit brauchte meine Tochter in der nächsten Pause dann gar nichts mehr, aber es war für sie ganz wichtig, gesehen zu werden. Wahrscheinlich auch, weil sie zu Hause so wenig gesehen wurde. Und diese Lehrerin in einer ganz gewöhnlichen Standardschule hat Möglichkeiten geschafft, wie sich mein Kind so gesehen gefühlt hat, dass es zum Punkt gekommen ist, wo es mir auch mitteilen konnte, Mama, ich kann nicht mehr. Mama, es geht nicht mehr. Und das wäre nicht passiert, wenn Frau Paul nicht gewesen wäre. Ich glaube nicht, also wir waren ja so in dem Widerstand, so im Nichtsehen und Zuhören, dass meine Tochter nicht die Kraft und Ressourcen gehabt hätte, zu sagen, Mama, es geht nicht mehr. Und wenn wir Veränderungen haben, wenn wir in Veränderung sind und in diesem tiefen Tal sind, dann brauchen wir einfach Menschen an unserer Seite, die uns sehen. Wir brauchen nicht Ratschlag, wir brauchen keine Tipps, wir brauchen keine Blueprints, keine Go-Tos, keine was auch immer.
Ja, also wenn wir jetzt nachher unter die Podcast-Folge drunter schreiben, was er erfolgreich für seine Analfissur getan hat, bitte nicht, ja. Empathie gerne, ja, ihr könnt gerne schreiben, was ein Scheiß und so, kenne ich auch, aber ich bin versorgt mit Tipps, die Leute brauchen in dem Zustand, wenn sie leiden. In der Regel keine Tipps, sondern die wollen gesehen werden da drin. Die Lösung finden die schon selber oder finden sie dann mit ihrem Arzt.
Oder in ihrer Firma, mit ihrem Team, mit dem, na, was auch immer. Aber wenn wir an diesem tiefen Punkt sind von, wir können nicht mehr oder na, nach diesem Widerstand, wenn wir an einem Punkt sind von, okay, ich hab's akzeptiert, es verändert sich hier, dann brauchen wir dieses Gesehenwerden ganz, ganz dringend. Und wenn wir dieses Gesehenwerden haben, dann kann Magie passieren. Und ich hatte das auch. Ich hatte in meiner Zeit, als ich in der Klinik war, habe ich Kontakt wieder gehabt mit einem Menschen, der mit mir von der 7. bis zur 8. Klasse, in der 7. bis 8. Klasse da gewesen ist. Und das war ein Mensch, den ich damals, der hat viel Musik gemacht, hat total schön gesungen, hatte eine sehr große Tiefe, aber auch eine sehr große Leichtigkeit in seinem Leben. Und ich habe den Mensch in meiner Schulzeit, die für mich ja so schmerzhaft war, immer so als der Cool Kid. Also es war halt einer der Coolen, zu denen ich auch gern gehört hätte. Und dieser Mensch wurde mein Freund. Und der hat mir gezeigt, dass man Teil der Cool Kids sein kann, obwohl man ganz anders denkt, obwohl man ganz anders ist. Und das hat mir einfach so gut getan. Das war kein Mensch, der mir noch einen Tipp gegeben hat, sondern es war einfach ein Mensch, der gesagt hat, hey, ich bin anders. Ich bin definitiv anders als alle anderen. Und du bist anders als alle anderen. Und genau deswegen bist du schön. Und genau deswegen bist du liebenswert. Und das habe ich gebraucht in dieser tiefen Trauer, in der ich drin war, um weiter in die Akzeptanz zu gehen und auch um Ressourcen zu finden, mit dieser Veränderung umzugehen. Und dann kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt. Also wir brauchen Menschen, die uns sehen. Wenn wir am tiefsten Punkt der Veränderung sind und der kommt, brauchen wir Menschen, die uns sehen. Und das ist die Aufgabe von uns Führungskräfte. Es ist dann nicht zu sagen, wie wir aus der Veränderung rauskommen. Es ist nicht voranzugehen und irgendwas zu tun. Es ist nicht mehr ins Tun zu kommen, sondern die Rolle der Führungskraft in der Veränderung ist das Sein, das Raumhalten, die Intelligenz der Gruppe einzuladen. Und manchmal heißt das, dass wir zuerst mal gemeinsam trauern und weinen müssen, was die Vergangenheit doch schön war, damit wir gemeinsam in eine andere Zukunft gehen können.
Und das ist ganz schön herausfordernd, diesen Raum zu halten, in dem da verarbeitet werden muss. Weil oft gehen wir so gerne ins Tun, in die Aktion. Vielleicht bin ich ja auch Führungskraft, weil ich gerne handle. Und da ist eben die mutige Handlung, den anderen mal da sein zu lassen, den Teamworkshop so aufzubauen, dass da erstmal gewertschätzt werden kann, was gerade ist, um in den Frieden damit zu kommen. Dass da mal Raum dafür da ist, das zu verarbeiten, statt es wegzudrücken. Und es ist so einfach, aus der Empathie rauszugehen, diesen Ratschlag jetzt doch zu geben. Ja, weil wir es selber nicht spüren wollen, dass es gerade meine Mitarbeiter brutal anfrisst, sondern das halt zu halten, noch zu sagen, okay, ich merke, das fällt gerade uns unglaublich schwer. Oder ich merke, hier in dem Raum gibt es Stimmen, dass das keine gute Veränderung für unser Unternehmen ist. Wie wollen wir damit sein, dass das für manche hier so ist?
Und dann passiert meistens Magie. Und die Lösung, die wir finden, wenn wir gesehen werden, die ist oft genau richtig für uns, für unser Team, aber vielleicht nicht richtig für Standardmoral. Vielleicht nicht das Perfekte für wer auch immer im Blueprint gedacht hat. Aber sie ist genau richtig für unser System, wenn wir zulassen, dass diese Magie passiert. Und auch da wieder ganz, ganz wichtig, diesen Raum zu halten. Und das ist die Aufgabe der Führungskraft. Weil, ganz ehrlich, wie bescheuert sind wir denn, zu denken, dass eine einzige Person die Lösung hat in einer Veränderung, statt dass wir 8, 9 Leute in unserem Team haben, die alle eine Birne haben, die sie einsetzen können und gemeinsam eine Lösung finden, die genau für dieses System passt. Also, das ist doch überheblich zu denken. Das geht gar nicht. Im Fall unserer Tochter war eine Lösung, Druck rausnehmen. Unsere Tochter wird 10 nächste Woche und sie ist die einzige Drittklässlerin, die 10 wird, weil wir entschieden haben, mit der Frau Paul zusammen, dass unsere Tochter einfach ein Jahr länger in der 2. Klasse bleibt. Und das hat zur Folge gehabt, dass sie gehänselt wurde von anderen Jungs. Das hat zur Folge gehabt, dass andere Eltern uns ganz schön komisch angeguckt haben. aber die ist doch klug, die braucht das doch nicht. Aber was soll denn das? Na, dann hat sie da stehen, dass sie einmal das Ja wiederholt hat. Das hat zur Folge gehabt, dass auf jeden Fall ein Teil der Großeltern das ganz schön komisch fanden. Aber für unsere Tochter war dieses Jahr, in dem sie nochmal in der zweiten Klasse sein konnte, in dem sie nochmal Schreibschrift machen konnte, wäre ja für ganz viele Kinder der Hass, das zum zweiten Mal machen zu müssen. Unsere Tochter hat das total gut nochmal durchgezogen. Dieses Jahr war einfach Gold wert.
Ja, ich glaube auch einfach dann mit richtiger Medikamentation dann auch mal glänzen zu dürfen, weil man vielleicht auch schon Themen kann und auch mal vorne sein zu dürfen, weil man etwas schon anbringen kann. Vom Wiederholen eben, das war für sie ganz, ganz wichtig, dann diesen Druck in Vortrieb zu verwandeln und dafür den richtigen Raum zu schaffen, weil eben hier das Schuljahr entsprechend zu wiederholen. Das war eben auch ein Anerkennen der Realität und ein Daseinlassen dessen, was ist. Ja, das ist nicht der perfekte Lebenslauf, wie man den so durchgeht, aber diese Krankheit war eben ein Teil ihres Lebens und insofern ist das genau für sie so die perfekte Art und Weise, dass sie eben auch eine Chance hat, sowohl Inhalte in der Schule mitzunehmen, als auch die richtige Form von Sozialisierung, nämlich auch zu erleben, dass es durchaus Inklusion geben kann, selbst wenn man eine chronische Krankheit hat.
Und meine Lösung damals aus der Klinik raus, ich bin ganz, ganz früh ausgezogen von zu Hause, sehr früh. Und
4 Monate?
Was?
4 Monate?
Wie 4 Monate?
Krabbelteppich raus.
Ja, genau, nein, mit 17. Mit Anfang 17 hatte ich meine erste Wohnung und ich habe das gut gemacht. Ich habe das richtig gut gemacht. Ich war eine gute Housewife. Ich habe gut gekocht. Ich habe das gut gemacht. Ich hatte das im Griff. Und trotzdem bin ich nach der Klinik zurückgezogen zu meinem Papa. Und an der Stelle so viel Dankbarkeit für meinen Papa. Ich bin mehrfach während dem Studium zurückgezogen für meinen Papa, weil mein Papa meine Homebase war. Also das, was viele als Rückschritt und als Failure betrachten würden und auch betrachtet haben in meinem Leben. By the way, es kann doch nicht sein, dass du jetzt zurück nach Hause ziehst. Jetzt hattest du doch alle Freiheiten. Hast es denn nicht geschafft, finanziell nicht geschafft? Und mein Papa hatte immer eine offene Wohnung für mich. Mein Papa hatte immer ein Zimmer für mich. Und das war genau das an Sicherheit, was ich gebraucht habe, um mit den anderen Unwägbarkeiten irgendwie umgehen zu können. Und ich habe ganz viele Scheißentscheidungen auf diesem Weg immer wieder getroffen und ich konnte immer wieder zurück zu meinem Papa. Und das war genau das, was ich gebraucht habe, um genug Sicherheit zu haben, immer wieder in die richtige Baustelle zu gucken und mir nicht die Nebenbühne Essstörung wieder aufzumachen, die ich kontrollieren kann, sondern die richtige Baustelle anzugucken und zu gucken, wie komme ich mit diesem Leben klar? Wie komme ich mit mir, meiner Birne, die anders tickt als andere, mit meinen Talenten, die anders sind als andere, mit meiner Art, die anders ist und diesem Leben, das so ist, wie es ist. Wie komme ich damit klar? Und ich bin meinem Papa so dankbar, dass er einfach immer wieder ein offenes Haus hatte und nicht gesagt hat, ja, jetzt bist du aber schon wieder ausgezogen und jetzt hast du es schon wieder nicht geschafft. Nein, ich habe es geschafft. Die Story war andersrum. Okay, jetzt hast du wieder mal ein Dreivierteljahr auf dich allein gestellt gewohnt und du hast es gut gemacht und jetzt kannst du nach Hause kommen, tank Kraft aus und dann breite deine Flügel wieder aus und werde frei. Und ey, wenn wir als Eltern so gut sind, wie mein Papa mit der Situation umgegangen sind, das wünsche ich mir für meine Kinder. Und ich glaube, diese Demut dürfen wir auch für Teams aufbringen, die in Veränderung sind oder für Abteilungen oder für Firmen. Wir finden Lösungen, die wir ausprobieren. Und manchmal brauchen wir dann diesen Rückschritt. Und dieser Rückschritt ist kein Failure. Dieser Rückschritt ist kein Fehler. Es ist einfach ein Zurückgehen zu alter Sicherheit, damit wir wieder ins Neue gehen können. Weil das ist das, was wir nach der Kübel-Ross-Kurve aus dem Tal der Tränen uns raushebt. Es sind Experimente nach Experimenten nach Experimenten nach Experimenten. Und der Punkt von Experimenten ist halt einfach, dass sie auch mal schief gehen. Und wenn wir sie dann anfangen zu unterbinden, kommen wir nie aus dieser Veränderung raus oder kommen nie in ein positives Experimentieren. Und wenn wir als Firma sagen, die Führungskraft hätte es doch besser wissen müssen, besser führen müssen, besser vorangehen müssen, dann sagen wir gleichzeitig, die Führungskraft müsste eine komplexe Situation besser voraussehen können, was sie nicht kann. Das Leben und soziale Systeme sind komplex und wir können darin nur Experimente fahren.
Und das ist auch das Gleiche, was der Mediziner mit dir auch macht. Der verschreibt dir mal eine Creme, sagt, mach mal das, test mal das aus, hier Flohsamenschalen und so weiter. Und dann geht es ans Experimentieren. Dann geht es an eine Compliance, also sich auch mal dran zu halten an dem Plan, um nachher auszuwerten, hat das jetzt was gebracht, hat das funktioniert, um dann ein neues Experiment zu starten. Zu sagen, ja, okay, dann war das vielleicht noch nicht richtig, dann könnten wir noch diese Methode ausprobieren. Und so iteriert man sich eigentlich in den gewünschten Zielzustand rein, weil es eben ein Tanz mit dem Lebendigen ist. Ja? Selbst wenn man erstmal eine Behandlungsstrategie und eine Idee hat im medizinischen Bereich, braucht es auch da immer wieder dieses Iterieren bis zum Zielzustand. Und das kennen wir aus unseren Teams ja auch und aus unseren Organisationen. Jeder wünscht sich den Blueprint. Jeder wünscht sich die Checkliste, jeder wünscht sich die Sicherheit in dieser Situation. Und dann geht es aber darum, es da sein zu lassen, dem Raum zu schaffen und dann mit dem zu tanzen, was ist, bis man wieder damit zufrieden ist, wo man dann steht. Oder mit dem Bildausschnitt, den man hat, wo hier noch eine Blume fehlt oder so. Egal.
Aber nee, ich finde das so, so wichtig. Was macht mich so sauer? Wir sind gerade in einer Welt, wo so viel Veränderung im Außen ist. Und ich sehe das mit so vielen Firmen, in so vielen Teams, dass in dieser Welt, wo außen so viel Veränderung ist, man auf einmal High Performance ohne jegliche Experimente erwartet. Und das ist einfach so kontraintuitiv. Also wenn die ganze Welt drumherum so komplex und anders ist und voller Veränderung, wie kann ich dann erwarten, dass das Team innen drin stabil performt, ohne dass es Experimente machen kann, wo es auch mal Fehler macht und lernt? Und wie kann ich dann Führungskräfte dafür abstrafen, dass die Teams nicht regelmäßig performen? Das funktioniert so nicht. So funktioniert die Welt nicht. Und da müssen wir die Menschlichkeit in die Arbeitswelt wieder zurückholen. Das macht mich so sauer. Das funktioniert so einfach nicht. Das ist so unlogisch. Und irgendwie versuchen es aber alle Menschen. Und mich macht ja auch sauer, dass dann andere Coaches irgendwie auf Social Media und so sagen, hey, hier habe ich der Blueprint, wie du perfekt führst in Veränderung. Und ich denke so, yeah, right, du hast noch nie richtige Veränderung erlebt oder du lügst die Leute als einfach an.
Ja, ich glaube schon, dass man Systematiken erkennen kann. Ich finde auch, man kann Startpunkte wählen, die vielversprechend sind. Das geht alles. Und ob man das dann im Blueprint oder eine Checkliste nimmt, ganz ehrlich, wie viele Menschen haben unsere Scrum-Checkliste runtergeladen zum Beispiel? Viele. Und ich finde es auch okay, damit als einen Assessment-Punkt zum Beispiel loszulegen und sich überhaupt mal einen Standort zu bestimmen. Einem darf aber schon klar sein, dass es danach viel an Iterationen braucht, bis man dann einen Zustand hergestellt hat, den man wirklich haben will. Und ja, ich denke, jeder, der mit Veränderungen tanzt und wenn du das als Führungskraft, die uns gerade zuhörst oder zuschaust, auch tust, dann wäre das die Einladung, hier das Lebendige, das Dynamische einzuladen und auch Fehler da sein zu lassen. Das Lernen, zu feiern, was passiert. Und ich weiß, es ist schwierig, diesen Raum zu halten. Wir haben ja selber auch Mitarbeiter. Ich weiß, wie schwierig das ist, wenn Dinge nicht funktionieren, die entsprechend trotzdem da sein zu lassen und sie auch noch ins Gute, ins Lernen zu überführen und sich zu fragen, nehme ich jetzt diese Scham, diese Schuld meinem Mitarbeiter weg, weil er es gerade verkackt hat? Oder lasse ich das ein bisschen stehen, damit der Mitarbeiter reflektiert und helfe ihm danach, was Neues zu bringen? Oder braucht er gar keine Hilfe, sondern kann das ganz alleine, weil das ein Erwachsener ist? Wie gehe ich damit um, wenn jemand einen Fehler macht? Frag dich das mal als Führungskraft, wenn du wirklich diesen Tanz mit dem Lebendigen einlädst. Was ist, wenn dir jemand auf den Fuß tritt?
Und letzter Punkt, den auf jeden Fall ich gelernt habe, ist, es endet, wenn du okay damit bist, dass es nicht enden wird.
Sehr paradox, oder? Wenn man endlich Frieden damit gemacht hat, dass es einfach irgendwie scheiße ist, nicht geht, man keine Lösung hat, dann löst es sich auf.
Und das sehe ich in Teams. Das war bei meiner Essstörung so. Das sehe ich mit dem Rheuma von meiner Tochter. Wir angefangen, jetzt kommt ein kleiner Mann. Der Kai rennt schon. Wir haben ja die Policy, keine Kinder auf der Kamera. Ich rede nur ganz schnell ein bisschen weiter. Was ist mein Punkt von, es endet, wenn du okay damit bist, dass es nicht endet? Ich glaube, sowohl meine Tochter wie auch wir kamen an den Punkt der kompletten Akzeptanz. Es gibt eine Möglichkeit, dass meine Tochter ihr Leben lang Rheuma hat. Und es gibt eine Möglichkeit, dass meine Tochter ihr Leben lang auf Medikamente angewiesen ist. Und es gibt die Möglichkeit, dass ich als freiheitliebender Mensch und als Mutter dieser Tochter mein Leben lang in Deutschland bleiben werden muss, weil sie keine andere Krankenkasse bekommt, weil diese Medikamente schweineteuer sind und ich sie mir sonst auch nicht leisten könnte. Und es gibt eine Möglichkeit, dass wir unser Leben lang das Thema Rheuma immer wieder haben. Und es gibt eine Möglichkeit, dass es anders wird. Und lustigerweise hatten wir gestern die letzte Gabe dieser Spritze. Es gibt eine Möglichkeit, dass es zurückkommt. Und es gibt eine Möglichkeit, dass es die letzte Spritze war. Und meine Tochter wird noch gemonitort und untersucht. Und genau, also so medizinisch sagt man, wenn es nach 2 Jahren nicht zurückkommt, dann wird es wahrscheinlich nicht zurückkommen. Und das Gleiche war mit meiner Essstörung. Ich bin ein Mensch mit Essstörung. Und es ist Teil meiner Identität, dass ich eine Essstörung habe. Mein Körper reagiert auf Angst und Stress mit Brechen. Und wenn das Leben zu viel wird, dann reagiert mein Gehirn damit, mir zu sagen, es wäre jetzt schön, wenn du dich belohnst mit Essen. Und seit ich es akzeptiert habe, dass ich ein Mensch mit Essstörung bin, ist diese Essstörung so klein geworden. Sie spielt in unserem Alltag keine Rolle. Espressattacken, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal eine hatte.
Ich klopfe mal auf Holz hier. So, hört man das? Ja, klack, klack.
Nichtsdestotrotz bin ich trotzdem noch ein Mensch mit Essstörung, weil ich weiß, mein erster Trigger bei Dingen, die ich nicht kontrollieren kann, ist Essen. Ich fange mein Essen an zu kontrollieren. Ich fange an, mein Essverhalten zu kontrollieren. Essen und Genuss spielt in meinem Leben ganz eine große Rolle. Und ich weiß, ich kann das als Signal sehen für mich. Und ich kann da immer weiter rein experimentieren. Ich habe ja auch die gleiche Diät gemacht wie Kai und hatte so Angst davor, dass ich in meine Essstörung zurückfalle. Und ich bin gar nicht in meine Essstörung zurückgefallen. Ich fand das total spannend, dieses Experiment zu starten und zu gucken, was macht's denn mit mir? Es hat nur dazu geführt, dass ich meinen Körper noch besser kennenlerne. Aber weil ich akzeptiert habe, ich bin ein Mensch mit Essstörung, es ist ein Teil von mir. Ich muss da mich nicht mehr schämen für, ich muss nicht wegdrücken, muss nichts, sondern es ist einfach ein Teil von mir, es ist ein Teil von meiner Vergangenheit und ist auch ein großer Teil meiner Konditionierung, dass wenn Dinge mir zu unsicher werden, wenn ich zu wenig kontrollieren kann, wenn ich zu viel Angst habe und diese Angst, diese Unsicherheit in mir drin nicht mehr halten kann, dann greift mein Körper zum Mittel, kontrolliere Essverhalten und Körper. Und deswegen weiß ich, wenn das kommt, dann setze ich mich lieber hin, suche mir Hilfe, suche mir Menschen, die mit mir helfen, dieses Gefühl von Scheiße, das ist hier alles unsicher zu halten.
So, dann sind wir in dieser Folge ganz, ganz tief gegangen in die Prozesse, die passieren, wenn wir im Widerstand sind, das, was uns begegnet, wenn wir andere führen, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Ja, wir danken dir, dass du zugehört hast bei dieser ersten Folge, die eben auch im Videoformat existiert. Es war spannend, das jetzt mal als Format auszuprobieren und wir arbeiten hier weiter daran, dass das noch ein bisschen ansehnlicher und schöner wird, das Kamerabild. Ich freue mich schon drauf, hier wieder zu werkeln an diesem Studio. Und wenn dir diese Folge gefallen hat...
Nee, stopp!
Was?
Checkout-Question.
Ah, das ist neu. Hau raus.
Ja, Checkout-Question. Auf was freust du dich die nächsten 2 Wochen?
Ich freue mich auf einen ganz besonderen Geburtstag und zwar einer der Helfer in meinem Leben. Mein Patenonkel feiert einen großen, runden Geburtstag und da bin ich eingeladen, da sind wir beide eingeladen und das wird, glaube ich, ein ganz, ganz schönes Fest werden. Und
80?
Ja, dem Mann verdanke ich sehr, sehr viel unterwegs in meinem Leben. Ich finde, Paten ist auch eine ganz, ganz wundervolle Rolle, auch in dieser alten Funktion. Ne? Wenn die Eltern versterben, dass man dann irgendwie das Kind übernimmt, ist ja eine der Optionen, wie man das sehen kann. Und Gott sei Dank ist das nicht passiert, aber dieses zu wissen, da ist jemand, der da ist, der so ein Backup irgendwie darstellt und der mich auch auf andere Art und Weise immer wieder unterstützt hat im Leben, bin ich einfach extrem dankbar für. Deswegen finde ich es total schön, dieses Fest zu feiern und da freue ich mich drauf.
Ich freue mich auf all die Veränderungen, die gerade auf uns zukommen. Ich habe mich einem Business-Coaching verschrieben. größte Investition, die ich je in mich gemacht habe. Ich habe Schweineangst. Ich darf die nächsten 2 Wochen unsere Produktpalette einmal ganz gut unter die Lupe nehmen und da noch mehr einen Jasminstempel drauf drücken. Ich weiß schon das ein oder andere, was wir verändern wollen. Wir haben Ziele gesetzt letzten Freitag. Wir wissen, dass wir als Firma verändern wollen. Und ich weiß, ich bin intuitiv immer ganz, ganz gut, neue Dinge zu kreieren. Ich habe schon ein Gefühl, was es wird, als neuer digitaler Raum, der Menschen und Teams im Wachstum enorm begleiten kann. Und es darf jetzt noch aus mir rauskommen. Und es wird die nächsten 2 Wochen unglaublich viel Arbeit. Unglaublich viel Arbeit, innere Arbeit, äußere Arbeit. Das wird ganz, ganz viel Arbeit. Aber ich freue mich auf diesen Prozess, weil ich war jetzt letztes Jahr auch ganz arg in der Stagnation. Und ich komme gerade wieder ins Experimentieren. Und das wird auch wehtun, aber das wird schön. So, jetzt darfst du noch dein Call to Action sagen. Das war jetzt eine längere Folge. Die nächsten werden wieder kürzer.
Der Call to Action für diesmal. Wir freuen uns, wenn dir diese Folge gefallen hat, trotz noch aller Kleinigkeiten, an denen wir hier arbeiten und du sie weiterempfiehlst an Menschen, wo du das Gefühl hast, hey, die könnten von dieser Haltung profitieren, weil sie auch andere Menschen führen oder weil sie auch ähnliche Geschichten erlebt haben im Leben. Wir danken dir für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit und freuen uns dann auf die nächste Folge, wenn wir wieder hier sind im Diagnose-Team-Podcast.
Du musst das Ding machen.